Kann ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Römer, Kapitel 3, Verse 3 bis 8. Was denn? Wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht. Damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, der Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Und warum nicht, wie wir gelästert werden und wie etliches sagen, dass wir sprechen? Lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme, deren Gericht gerecht ist. Gottes Treue und die vollkommene Errettung. Wir haben die Vergebung aller Sünden durch die Errettung empfangen, die der Herr uns geschenkt hat. Unser Herr kam auf diese Erde und nahm, indem er die Taufe im Jordan empfing, ein für allemal jede Sünde auf sich, die die Menschheit von der Geburt bis zum Tod begeht. Die von den Eltern geerbte Erbsünde und alle im Laufe eines Lebens begangenen Tatsünden und tilgte sie. Darüber hinaus rettete er uns, die wir an Jesus Christus glauben, von allen Sünden, indem er am Kreuz an unserer Stelle das Gericht auf sich nahm, das wir verdient hätten. Auf diese Weise haben wir die Sündenvergebung erlangt, indem wir in unseren Herzen an die Errettung glauben, die durch das Wasser und das Blut Jesu Christi vollbracht wurde, und wir sind vor Gott sündlos geworden. Angesichts der Tatsache, dass wir die Sündenvergebung durch den Glauben empfangen haben, stellen einige Menschen jedoch verleumderische Fragen. Auch heute noch gibt es Menschen, die uns missverstehen und sagen, da wir nun die Sündenvergebung empfangen haben, könnten wir ebenso gut nach Belieben sündigen. Oder, da Gottes Gerechtigkeit offenbart wurde, indem er uns als Böse gerettet hat, könnten wir ebenso gut noch mehr Böses zur Ehre Gottes tun. Etwa 2000 Jahre sind vergangen, seit der Apostel Paulus den Römerbrief verfasst hat. Aber die Situation von damals ähnelt der heutigen. Schon damals gab es Heilige, die durch den Glauben an Jesus Christus gerettet worden waren. Doch diejenigen, die nicht von Neuem geboren waren, verleumdeten und bedrängten sie. Doch nur weil Menschen nicht an Gottes Errettung glauben, kann das von Gott vollbrachte Werk der Sündenvergebung nicht hinfällig werden. Die Bibel gibt eine klare Antwort auf die Frage, ob der Unglaube des Menschen die Treue Gottes aufheben kann. Was denn? Wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Gott aber sei wahrhaftig, jeder Mensch aber Lügner, wie geschrieben steht, damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Römer, Kapitel 3, Verse 3 bis 4. Gottes Errettung, die unverändert bleibt, selbst wenn man nicht glaubt. Die Passage, wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben, bezieht sich auf die historische Tatsache der treuen Errettung, die Gott vollbracht hat. Wie im Alten Testament verheißen, kam Gott auf diese Erde, nahm durch seine Taufe die Sünden der Menschheit auf sich, starb am Kreuz und stand 3 Tage später wieder auf, wodurch er die Sünden der ganzen Welt vollständig tilgte. Nur weil wir diese Tatsache nicht glauben, kann das bereits von Gott vollbrachte Werk der Errettung niemals hinfällig werden. Wenn Menschen nicht glauben, kommen sie lediglich als Folge dieses Unglaubens in die Hölle. Die historische Tatsache, dass Gott die Sünden der Menschen getilgt hat, ändert sich dadurch nicht. Das ist gewiss so. Selbst wenn wir nicht glauben, hat Gott von seiner Seite aus bereits alle unsere Sünden getilgt. Ob man jedoch die Errettung erlangt oder nicht, hängt vom Gesetz des Glaubens ab. Diejenigen, die glauben, empfangen das Geschenk der Errettung, aber was wird mit denjenigen geschehen, die nicht glauben? Obwohl Gott bereits alle Sünden getilgt und uns gerecht gemacht hat, empfangen sie als Folge der Nichtannahme dieser Tatsache letztendlich das Gericht, während sie ihre eigenen Sünden noch immer mit sich tragen. Nebenbei bemerkt, habe ich einmal den Film Ghost gesehen. Die Handlung drehte sich um den Protagonisten, der nach seiner Ermordung zu einem Geist wurde, es aber nicht übers Herz brachte zu gehen, weil er fürchtete, seine zurückgelassene Geliebte könnte in Gefahr sein. Also blieb er an ihrer Seite, um sie zu beschützen. Sein verzweifelter Wunsch, die Person, die er liebte, selbst nach dem Tod zu beschützen, war beeindruckend. Der Film hatte eine sehr klare visuelle Ästhetik, die es dem Publikum leicht machte, sich emotional hineinzuversetzen. Obwohl es sich etwas von dem Konzept der Reinkarnation unterschied, von dem in verschiedenen Religionen gesprochen wird, brachte es mich auf den Gedanken. Ein liebender Mensch kann jemanden selbst nach dem Tod auf diese Weise beschützen. Oder ein Geist, der ungerechtfertigt gestorben ist, könnte vielleicht eine Weile bleiben. Auch Elemente wie die Tatsache, dass der Geist lernte, physische Objekte zu bewegen, oder die Existenz einer Hierarchie von älteren und jüngeren Geistern unter den früher Verstorbenen, waren interessant. Viele Menschen müssen beim Ansehen dieses Films ergreifende Emotionen verspürt haben. Eine besonders beeindruckende Szene war die, als der böse Mensch starb. Sobald der Bösewicht starb und sein Geist seinen Körper verließ, tauchten unter bizarren Geräuschen schwarze Gestalten aus dem Boden auf, hakten sich unter seine Arme und zerrten ihn gewaltsam fort. Dieser Ort, an dem das Flehen um Rettung nutzlos war, war kein anderer als die Hölle. In dem Film wurde dargestellt, wie der unschuldig getötet wurde, einem hellen Licht folgend in den Himmel kam, während diejenigen, die in der Welt gewohnheitsmäßig böse Taten begingen, von dunklen Geistern in die Hölle gezerrt wurden. Natürlich ist dies nur die Handlung in einem Film, aber als ich ihn sah, musste ich noch einmal über die ewige Welt nachdenken. Die Verheißungen des Alten und Neuen Testaments, Handauflegung, Taufe und das Kreuz. Jesus hat bereits alle Sünden unserer Menschheit getilgt. Gott hat alle Sünden restlos getilgt, angefangen bei der Erbsünde über die begangenen Tatsünden bis hin zu zukünftigen Sünden. Dennoch ist der Grund, warum Menschen in die Hölle kommen, nicht der, dass Gott die Sünde nicht getilgt hätte, sondern dass sie diese Tatsache nicht glauben. Nur weil wir nicht glauben, wird die von Gott vollbrachte Errettung nicht hinfällig. Denn die Sünde ist als objektive Tatsache bereits verschwunden. Jedoch wird Gottes Geschenk der Errettung nur dann zum eigenen Besitz, wenn es durch den Glauben angenommen wird. Weil sie das Geschenk der Errettung nicht in ihren Herzen annehmen und nicht glauben, kann diese Gnade nicht in ihnen wohnen und letztendlich empfangen sie das Gericht. Gott zeigte das Gesetz der Sühne schon früh durch das Alte Testament auf. Er setzte als ewige Satzung das Gesetz ein, bei dem ein Sünder einem Opfertier wie einem Schaf oder einer Ziege die Hände auflegt, um die Sünden zu übertragen, und der Sünder durch den stellvertretenden Tod des Opfers Befreiung erlangt. Das Opfertier, das die Sünden auf sich genommen hatte, musste unweigerlich Blut vergießen und sterben, und sein Leib musste auf dem Brandopferaltar verbrannt werden. Der Tod dieses Opfers war ein konkreter Beweis für Gottes Gesetz, dass der Sünde sollt der Tod ist. Gott verhieß, dass der Messias in der Zukunft kommen, die Sünden der Menschheit auf diese Weise auf sich nehmen, an unserer Stelle das Gericht empfangen und uns retten würde. Die Heiligen des Alten Testaments empfingen die Errettung, indem sie an diese Verheißung glaubten. Nachdem eine Zeit des Schweigens von etwa 400 Jahren vergangen war, in der kein Diener Gottes auftrat, erschien schließlich Johannes der Täufer, und die Verheißung des Neuen Testaments begann sich zu erfüllen. Johannes der Täufer, der in der Wüste auftrat, trug Gewänder aus Kamelhaar, aß Heuschrecken und wilden Honig und rief: Tut Buße! Er verkündete den Menschen, dass sie die Abwaschung der Sünden empfangen müssten, und bereitete den Weg Jesu Christi. Johannes der Täufer, der 6 Monate vor Jesus kam, spendete die Taufe, den ersten Schritt von Jesu Erlösungswerk, und übertrug alle Sünden der Menschheit auf Jesus. So wie im Alten Testament das Schaf die Sünde des Menschen durch Handauflegung aufnahm, nahm Jesus, der Sohn Gottes, persönlich die Sünden der Welt auf sich, indem er die Taufe von Johannes, dem Täufer, empfing. Jesus, der alle Sünden der Menschheit trug, ging mit diesen Sünden beladen ans Kreuz. Und indem er an unserer Stelle ans Kreuz genagelt wurde, sein Blut vergoss und starb, befreite er uns von allem Gericht. Zudem stand er 3 Tage nach seinem Tod wieder auf, lebt in Ewigkeit zur Rechten des Thrones Gottes und ist zum Retter aller geworden, die an ihn glauben. Damit du gerechtfertigt werdest in deinen Worten und überwindest, wenn du gerichtet wirst. Römer Kapitel 3, Vers 4. Gemäß diesem Wort erfüllte Gott exakt das, was er verheißen hatte. Um die Verheißung zu halten, die Sünden der Menschheit auf sich zu nehmen und sie zu retten, kam er in menschlicher Gestalt durch den Leib der Jungfrau Maria, nahm im Alter von 30 Jahren die Sünden der Menschheit auf sich und rettete die Menschheit durch seinen Tod am Kreuz im Alter von 33 Jahren, vollkommen von der Sünde, genau wie er es gesagt hatte. Gott, der durch sein Wort siegt. Gott unterliegt niemals Satan, dem Teufel, irgendeinem Menschen oder gar denjenigen, die nicht glauben. Die Bibel berichtet, dass der Herr in seinen Worten gerechtfertigt wird und siegt, wenn er gerichtet wird. Weil Gott verhieß, die Menschheit zu retten und diese Verheißung ohne den geringsten Fehler erfüllte, ist er souverän und ehrenhaft gegenüber jeglicher Anklage, die Satan, der Teufel, vorbringt. Gemäß dem Wort: Wenn etliche nicht geglaubt haben, wird etwa ihr Unglaube die Treue Gottes aufheben? Das sei ferne. Lässt sich Gottes Treue nicht durch menschlichen Unglauben ins Wanken bringen. Wir empfangen die Errettung und erlangen das ewige Leben nur durch den Glauben. Umgekehrt ist der Grund für das Empfangen des Gerichts nicht der, dass Gott nicht gerettet hätte, sondern dass man nicht an diese Errettung geglaubt hat. Gott hat das Gesetz des Glaubens als einzige Methode für unser Leben etabliert, um die Errettung zu erlangen. Er stellte das Prinzip auf, dass er das Geschenk der Errettung gibt, wenn man glaubt, und dass man das Gericht empfängt, wenn man nicht glaubt. Liebe Leser, gibt es den Todesengel wirklich? Er existiert zweifellos. Wenn ein Mensch stirbt, erscheint der Todesengel und schleppt die Seele fort. Gemäß dem Wort: Und ebenso wie es den Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Hebräer Kapitel 9, Vers 27. Beendet der Tod nicht alles im Leben. Nach dem Tod wartet unweigerlich das Gericht. Der Todesengel bringt jede Seele an den Ort, an den sie gehen muss. Die Person, die in die Hölle gehen soll, wird letztendlich in die Hölle geschickt. Als unser Herr ans Kreuz genagelt wurde, glaubte ein Räuber auf der einen Seite an den Herrn und flehte: Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Daraufhin verhieß der Herr: Heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ebenso wird ein von neuem geborener Mensch gewiss an einem gesegneten Ort weilen. Die Seele jedoch, die nicht von neuem geboren ist, wird eindeutig an einem Ort der Bestrafung bleiben. Himmel und Hölle sind real, und auch der Todesengel sowie der von Gott festgelegte Weg der Errettung existieren zweifellos. Der einzige Weg, uns von allen Sünden zu retten, besteht darin, im Herzen an die Errettung zu glauben, die der Herr vollbracht hat. Wenn Sie glauben, bedeutet das Errettung. Wenn Sie nicht glauben, bedeutet das einen Fluch. Der einzige Schlüssel, den Gott für die Menschheit bereitet hat, ist eben dieser Glaube. Unsere Ungerechtigkeit und Gottes Gerechtigkeit. Der Glaube ist die einzige Methode, die Gott zugelassen hat, damit unser Leben Errettung empfangen kann. Daher stellt sich ein Mensch, der gerettet wird, indem er an Jesus als seinen Retter glaubt, niemals in den Vordergrund oder behauptet, er sei überlegen. Stattdessen bekennen wir folgendermaßen: Wir sind ungerecht. Es gibt wahrlich viele Dinge, bei denen wir sündigen und Unrecht tun. Wir sind schwache und mangelhafte Menschen, die gar nicht anders können, als bis zu ihrem Tod zu sündigen. Aber wir haben die Errettung allein durch den Glauben an die Erlösung Jesu Christi empfangen. Von neuem geborene Heilige gelangen zu dem Bekenntnis, dass Gottes Gerechtigkeit in einem umso helleren Licht erstrahlt, je mehr unsere Schwachheit offenbart wird. Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Ist Gott etwa ungerecht, der Zorn auferlegt? Ich rede nach Menschenweise. Das sei ferne. Wie könnte sonst Gott die Welt richten? Denn wenn die Wahrheit Gottes durch meine Lüge überströmender geworden ist zu seiner Herrlichkeit, warum werde ich auch noch als Sünder gerichtet? Römer Kapitel 3, Verse 5 bis 7. Dieses Wort beinhaltet genau diese Bedeutung. Gott hat uns, die Ungerechten, die bis zum Tod unweigerlich sündigen müssen, durch sein gerechtes Gesetz vollkommen gerettet. Weil wir die Errettung erlangt haben, obwohl wir derart unfähig sind, wird die Gerechtigkeit Gottes, der uns gerettet hat, umso großartiger offenbart. Gemäß dem Wort: Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Sind wir Wesen, die der Sünde bis zum letzten Moment des Lebens nicht entgehen können? Auch im Buch Prediger steht geschrieben, dass es auf Erden keinen einzigen gerechten Menschen gibt, der nicht sündigt. Viele Menschen unterliegen instinktiv dem Missverständnis und sagen, man muss an Jesus glauben und darf nicht sündigen, um gerecht zu werden. Wären die Menschen jedoch Wesen, die aus sich heraus nicht sündigen könnten, hätte es für den Herrn keinen Grund gegeben, uns zu retten, und auch Gottes Gerechtigkeit hätte nicht erstrahlen können. Wäre es so geschehen, hätte die Herrlichkeit der Errettung vielleicht wie ein Halbmond ausgesehen, der zur einen Hälfte Gott und zur anderen Hälfte den Menschen gehört. Ein Erscheinungsbild, bei dem die eine Hälfte Gottes Licht ist und die verbleibende Hälfte mit der gelblichen Erdfarbe des Menschen vermischt ist. Wenn die Erlangung der Errettung darauf beruhte, dass die Menschen etwas gut machten, würde niemand Jesus aufrichtig danken. Und selbst wenn jemand dankte, wäre die Tiefe dieser Dankbarkeit äußerst oberflächlich. Es gibt nicht einmal 0,1% unseres eigenen Verdienstes an der Errettung. Wenn auch nur 0,1% unseres eigenen Verdienstes in den Empfang unserer Errettung einfließen würden, würden wir das zu 99,9% von Gott vollbrachte Werk der Errettung schnell vergessen. Wie sehr prahlen Menschen, selbst wenn sie nur eine einzige, sehr kleine Sache gut können. Das liegt in der menschlichen Natur. Hätte Gott gesagt, dass er nur die Sünden aus der Zeit vor unserem Glauben weggenommen hat und dass wir die Sünden nach dem Glauben selbst abwaschen müssen, indem wir Bußgebete sprechen oder durch eigene Taten und Mittel die Sünden tilgen, dann hätten wir Jesus niemals aufrichtig gepriesen. Vielmehr hätten wir triumphiert und unsere eigenen Taten gerühmt. Das Wort: Wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen? Setzt die Tatsache voraus, dass wir Wesen sind, die gar nicht anders können, als bis zu ihrem Tod zu sündigen. Uns, die wir bis zu unserem letzten Atemzug unweigerlich sündigen müssen, hat der Herr gerettet, indem er all diese Sünden auf einmal auf sich nahm und beseitigte. Dies ist die wahre Errettung Gottes. Die erstaunliche Tatsache ist, dass Gott uns bereits vor 2000 Jahren gerettet hat, bevor wir überhaupt geboren wurden, ja sogar bevor wir in den Lenden unserer Vorfahren waren. Gott kam auf diese Erde, um uns zu seinem Volk zu machen, und nahm am Jordan alle Sünden der Menschheit auf sich. Er rettete uns, indem er persönlich das Gericht für alle Sünden der Welt auf sich nahm. Diese Errettung wurde auf einmal vollbracht. Vor etwa 2000 Jahren, lange bevor Sie und ich überhaupt geboren wurden, waren wir vor Gott bereits als sündlos bestätigt. In den Augen des allmächtigen Jesus wurden das gegenwärtige Ich und Sie bereits vor etwa 2000 Jahren gesehen. Weil der Herr von Grund auf Gott und der Ewige ist, wusste er bereits alles darüber, dass wir etwa 2000 Jahre später geboren würden und dass wir als Sünder im Mutterleib empfangen und in Sünde geboren würden. Weil er im Voraus alle Sünden kannte, die wir von der Geburt bis zum Tod begehen würden, übernahm der Herr all diese Sünden durch die Taufe und wusch sie rein. Noch bevor wir überhaupt existierten, hatte der Herr uns bereits gerettet und war unser wahrer Retter und Gott geworden. Genau dies ist Gottes vollkommene Errettung, in die sich kein menschlicher Verdienst mischt, und es ist Gottes Gerechtigkeit. Menschen, die bis zum Tod unweigerlich sündigen müssen, und Gottes Gerechtigkeit. Welche Worte sollten wir vor dem Wort, wenn aber unsere Ungerechtigkeit Gottes Gerechtigkeit erweist, was wollen wir sagen, äußern? Wir sündigen ständig, aber wer könnte dennoch vor Gottes Gerechtigkeit und vollkommener Errettung, die uns für sündlos erklärte, widersprechen oder eine Beschwerde vorbringen? Vielleicht könnten einige vor Gott so protestieren: Wenn du alle Sünden wegnimmst, noch bevor wir geboren sind, wo bleibt da der Sinn? Es sollte doch den Nervenkitzel geben, das verdiente Gericht zu empfangen, wenn man sündigt. Ist es nicht eine erzwungene und einseitige Errettung, alle Sünden zu tilgen, ohne überhaupt zu fragen? Eine gerettete Seele kann jedoch niemals so sprechen. Vielmehr sind wir nur dankbar. Denn aufgrund der Mangelhaftigkeit des Lebens, das unweigerlich sündigen muss, wird Gottes Errettung noch reichlicher bezeugt und jene Liebe, die uns, die wir bis zum Tod voller Fehler sind, befreit hat, macht Gott noch herrlicher. Trotz unserer Mängel hat Gott uns zu gerechten Menschen gemacht, die nicht eine einzige Sünde haben. Menschliche Schwachheit wurde paradoxerweise zu einem Kanal, der Gottes Herrlichkeit noch größer offenbart. Wer diese Tatsache glaubt, empfängt niemals das Gericht. Wer jedoch weiterhin an seiner eigenen Sünde festhält oder nicht glaubt, dass Jesus alle Sünden auf einmal getilgt hat, bleibt ein Sünder und empfängt das Gericht. Wenn man glaubt, ist man gerecht. Wenn man nicht glaubt, ist man ein Sünder. Das Missverständnis der Verleumder und die Apologetik des Apostels Paulus. In Römer Kapitel 3, Vers 8 erscheint das Wort: Und wie etliche sagen, dass wir sprechen, lasst uns das Böse tun, damit das Gute komme? Dies zeigt exakt die Logik derjenigen, die damals das Evangelium verleumdeten. Sie sprachen so: Wenn Jesus alle Sünden weggenommen hat, die ihr bis zum Tod begeht, und das zu Gottes Ehre gereicht, würdet ihr dann sagen, lasst uns noch mehr Sünden begehen, damit Gottes Ehre noch mehr erstrahlt? Der Apostel Paulus sagte streng, dass es gerecht ist, wenn diejenigen, die solche Verleumdungen aussprechen, die Verurteilung empfangen. Wo unter den Menschen auf der Welt, die die Sündenvergebung empfangen haben, gäbe es jemanden, der sich am Sündigen erfreut und absichtlich beschließt, zu sündigen? Der Grund, warum sowohl Gläubige als auch Ungläubige sündigen, ist nicht, dass sie böse sind, sondern dass Menschen schwach und mangelhaft sind. Hätten wir die Fähigkeit, nicht zu sündigen, würden wir uns natürlich von der Sünde fernhalten und Gottes Werk tun, aber die Realität der Menschen ist, dass im Laufe des Lebens Gier aufkommt und Emotionen die Oberhand gewinnen, was zu Streit oder Hass führt. Wenn Sie die Wahrheit des Evangeliums hören, dass sogar zukünftige Sünden alle weggenommen wurden, missverstehen. Verleumder dies so, als würden gerechte Menschen absichtlich sündigen und Gottes Herrlichkeit als Vorwand nutzen. Sünde ist jedoch nichts, was man begeht oder nicht begeht, nur weil man es beschließt. So wie in der Zeit des Alten Testaments Sündopfer für Sünden dargebracht wurden, die unwissentlich begangen wurden, werden alle Sünden, die Menschen begehen, letztendlich aus Schwachheit begangen. Wir machen keinen Plan und sagen, ich werde in 10 Jahren diese Art von Sünde begehen, als würden wir einen 5-Jahres-Plan für die wirtschaftliche Entwicklung aufstellen und sündigen dann. Wir straucheln einfach in Schwachheit und sündigen, während wir leben. Genau all diese Fehler hat der Herr bereits getilgt. Schon vor etwa 2000 Jahren, in der Ära des Apostels Paulus, hörten solche Verleumdungen nicht auf. Als Paulus kühn predigte, obwohl wir mangelhaft sind, nahm der Herr durch seine Taufe am Jordan sogar unsere zukünftigen Sünden auf sich und löste alle Sünden am Kreuz, quälten und verleumdeten ungläubige Menschen die Heiligen unaufhörlich. Wenn wir die Positionen tauschen und darüber nachdenken, ist ihr Missverständnis auch nachvollziehbar. Sie behaupten selbst, an Jesus zu glauben, leben aber dennoch in Angst, erdrückt von der Last der Sünde. Da jedoch von Neuem geborene gerechte Menschen selbstbewusst sagen, wir haben keine Sünde, wirkt das beängstigend, als wären wir Menschen, die selbst nach einem Mord schamlos handeln würden. Dies ist die Grenze des menschlichen Denkens. Die Bibel sagt, wo aber die Sünde mächtig geworden ist, da ist die Gnade noch viel mächtiger geworden. Aber sie missverstehen diese Gnade und kritisieren, dass gerechte Menschen absichtlich sündigen wollen und zögern, sich mit uns abzugeben. Inmitten all dieser Verleumdungen bleibt Gottes Gerechtigkeit jedoch unveränderlich fest. Die vollkommene Errettung durch den Glauben und die Beziehung zwischen Geist und Fleisch. Wir haben die Heiligkeit als Geschenk von Gott empfangen und sind nun zu Menschen geworden, die keine Sünde haben. Daher bemühen wir uns vielmehr, nicht zu sündigen. Das Fleisch ist jedoch noch immer in uns geblieben. Gemäß dem Wort, was aus dem Fleische geboren ist, ist Fleisch, und was aus dem Geiste geboren ist, ist Geist, will das Fleisch immer noch in die Richtung gehen, die es begehrt. Dennoch leben wir, die wir von Neuem geboren sind, indem wir das Fleisch kontrollieren und zügeln und dem Verlangen des Geistes folgen. Unsere Errettung geschieht durch den Glauben, und genauer gesagt ist es unser Herz, Geist, das die Errettung durch den Glauben erlangt hat. Deshalb preisen wir Gott mit unserem Herzen. Wenn wir auf das Fleisch blicken, können wir zwar nicht anders, als darüber zu klagen, dass es immer noch ein Leib des Todes ist, aber wir preisen und danken dem Herrn umso mehr, der uns aus eben diesem Leib des Todes befreit hat. Wir sind dankbar für Jesu Errettung und bemitleiden vielmehr diejenigen, die uns verleumden. Denen, die uns verleumden und sagen, ihr werdet absichtlich noch mehr sündigen, um Gottes Herrlichkeit zu offenbaren, sagen wir unmissverständlich: Das ist nicht unser wahres Herz und euer Denken ist ein Missverständnis. Viele Menschen dieser Zeit verstehen das Prinzip nicht, dass Fleisch Fleisch ist und Geist Geist ist. Das Fleisch liebt nach wie vor die Dinge des Fleisches und der Geist sehnt sich nach Gottes Heiligkeit. Gott hat uns geliebt, seinen eingeborenen Sohn gesandt und uns gerettet, indem er all unsere Sünden auf seinen Sohn übertrug und ihn an unserer Stelle richtete. Unser Geist erlangt die Errettung, indem er genau diese Tatsache glaubt. Selbst nach dem Empfang der Errettung liebt unser Fleisch noch immer fleischliche Dinge. Bis sich unser Körper in einen geistlichen Leib verwandelt, der Zeit und Raum übersteigt, wie es bei der Auferstehung Jesu der Fall war, verbleibt das Fleisch in einem unvermeidlichen fleischlichen Zustand. Es ist genauso wie bei einer Person, die vor ihrer Wiedergeburt scharfe Brühe oder Chilischoten mochte und sie auch nach ihrer Wiedergeburt noch mag. Diejenigen, die noch nicht von Neuem geboren sind, verstehen nicht, dass das Fleisch eines Menschen nun einmal so beschaffen ist. Sie denken, man könne nur dann sagen, es gibt keine Sünde, wenn bei der Wiedergeburt eines Menschen plötzlich auch das Fleisch verwandelt wird und in einen Zustand übergeht, in dem es überhaupt nicht mehr sündigt. Da sie die Dinge des Geistes auf diese Weise mit dem Maßstab des Fleisches beurteilen, wird das Evangelium nicht verstanden. Geist ist jedoch Geist, und das Fleisch besitzt die Schwachheit, bis zum Tod zu sündigen. Selbst der Apostel Paulus klagte: Wer wird mich retten von diesem Leibe des Todes? Dieses Wort bedeutet, dass das Fleisch sich gegen Gottes Willen auflehnt und versucht, nur dem zu folgen, was ihm gefällt. Der physische Körper ist nur ein physischer Körper bis zu dem Tag, an dem er stirbt. Dass wir gerettet sind, indem wir in unserem Herzen an die Errettung glauben, die durch das Wasser und das Blut Jesu Christi vollbracht wurde, bedeutet, dass unser Geist gerettet wurde und nicht, dass unser physischer Körper im jetzigen Moment vollkommen und makellos gerettet wurde. Über die Sünde, die auch nach der Wiedergeburt noch begangen wird. Am letzten Tag, wenn der Herr wiederkehrt, wird unser physischer Körper eine plötzliche Verwandlung erfahren und in einen geistlichen Leib wie den Leib Gottes umgestaltet werden. Wenn diese Zeit kommt, wird auch dieser physische Körper nicht mehr sündigen, aber jetzt befindet er sich noch immer in der Schwachheit zu sündigen. Genau hier liegt der Grund, warum diejenigen, die nicht von Neuem geboren sind, das Prinzip Geist ist Geist und Fleisch ist Fleisch durcheinanderbringen. Sie fragen zurück: Da ihr sündigt, wie könnt ihr da sagen, dass es keine Sünde gibt? Wenn man sündigt, ist es dann nicht selbstverständlich, dass man ein Sünder ist? Wenn man nur nach dem Maßstab des Fleisches denkt, ist es richtig, dass man ein Sünder ist, da man sündigt und da man auch in Zukunft sündigen wird, erscheint es selbstverständlich, Sünde zu haben. Betrachten Sie es nun jedoch mit den Augen des Geistes. Unser Herr kam vor 2000 Jahren auf diese Erde und hat bereits alle Sünden selbst von mir und Ihnen, die wir Menschen der Zukunft sind, beseitigt. Wäre der Herr später gekommen, hätte Jesus bereits die Sünden der Menschen weggenommen, die Hunderte von Millionen Jahren später geboren werden, das heißt, die Sünden der gesamten Menschheit, bis zu dem Tag, an dem die Welt besteht. Denken Sie darüber nach. Unser Herz kann in diesem Moment zum Mond reisen und in alte Zeiten zurückkehren, als würde es in einer Zeitmaschine fliegen. Das Herz ist schneller als das Licht und ist nicht an Zeit und Raum gebunden. Gott, der Geist ist, ist dies umso mehr. Weil Gott der Ewige ist und unendliche Macht besitzt, kannte er bereits vor 2000 Jahren die Sünden, die wir in der Zukunft begehen würden, und beschloss, diese Sünden zu beseitigen. Gott beließ es nicht dabei, dieses Herzensanliegen zu hegen, sondern kam in menschliches Fleisch gekleidet auf diese Erde, um uns tatsächlich zu retten. Indem er die Taufe im Jordan empfing, nahm er alle Sünden der Menschheit auf seinen Leib, und indem er 3 Jahre später in diesem Fleisch das Gericht am Kreuz empfing, befreite er uns vollkommen von der Sünde. Weil Gott Geist war, war es möglich, uns auf ewig sündlos zu machen, indem er Zeit und Raum überwand. Weil sie die Unterscheidung zwischen Geist und Fleisch auf diese Weise nicht verstehen, erkennen viele Menschen das Evangelium der Sündenbeseitigung noch immer nicht. Wenn man dieses Evangelium mit einem Herzen glaubt, das den Herrn sucht, kann man es voll und ganz annehmen. Wenn man jedoch nur in seiner eigenen äußeren Erscheinung gefangen ist und nur fleischlich denkt, wird das Geheimnis Christi zu einem Rätsel, das sich überhaupt nicht lösen lässt. Die Welt des Geistes ist eine unsichtbare Welt des Herzens, aber sie ist real. Wenn Sie diese Wahrheit mit Ihrem Herzen annehmen, wird dies zur freudigsten Nachricht der Welt werden. Wir haben die Errettung empfangen, indem wir an das Werk glauben, das der ewige Retter vollbracht hat. Nun sind wir gerechte Menschen vor Gott. Es gibt niemanden, der absichtlich beschließt zu sündigen, nur weil er gerecht geworden ist. Der physische Körper ist mangelhaft, so dass man Fehler machen und fallen kann. Aber das wahre Herz eines von neuem geborenen Menschen verlangt niemals nach Sünde. Selbst nach der Wiedergeburt mag man sich in Zeiten schwachen Glaubens selbst Vorwürfe machen, wenn man beobachtet, wie das Fleisch sündigt, und denken: Ich bin wohl ein Mensch, der die Sünde liebt. Das ist jedoch nur ein fleischlicher Gedanke. In Wirklichkeit liebt unser von neuem geborener innerer Mensch die Sünde nicht. Unser Herz sehnt sich stets nach Heiligkeit und Reinheit. Wir müssen uns daran erinnern, dass es nur das schwache Fleisch ist, das unser Herz für einen Moment mit sich reißt. Menschen, die die Wahrheit nicht kennen. Nur weil Menschen nicht glauben, wird die von Gott vollbrachte Errettung nicht aufgehoben. Auch diejenigen, die sagen: Ich werde nach Belieben noch mehr sündigen, um Gottes Gerechtigkeit und Herrlichkeit zu offenbaren, sind Menschen, die die Wahrheit überhaupt nicht kennen. Wenn sie behaupten, nur mit fleischlichen Gedanken an Jesus zu glauben und die Gerechten verleumden, ist es nur recht und billig, dass sie letztendlich die Verurteilung empfangen. Da sie als Sünder verbleiben, können sie dem Gericht und der Zerstörung nicht entgehen und werden in einem ewigen Feuersee weinen und mit den Zähnen knirschen, wo es von Maden wimmelt und das Feuer nicht erlischt. Wir haben definitiv die Errettung erlangt und die Sündenvergebung empfangen. In der Welt gibt es jedoch diejenigen, die uns endlos verleumden. Liebe Leser, bemitleiden Sie solche Menschen viel mehr. Lehren Sie sie das Evangelium, überreichen Sie ihnen Bücher, die die Wahrheit enthalten, und hegen Sie ein mitfühlendes Herz. Wir empfangen die Errettung allein durch den Glauben. Was für ein Glaube ist das? Es ist der Glaube an das treue und verlässliche Wort Gottes, jenes Gottes, der im Alten Testament Verheißungen gab und sie im Neuen Testament erfüllte. Wo gäbe es einen Glauben, der so gewiss und unerschütterlich ist wie der Glaube an die Tatsache, dass Jesus exakt die Verheißung ausführte, die Gott in alten Zeiten gegeben hat? Wenn man an Jesus Christus als seinen Retter glaubt, bedeutet das Errettung. Wenn man nicht glaubt, bedeutet das die Hölle. Wenn die Menschen, die nicht von Neuem geboren sind, zu uns sagen: Ich werde zur Ehre Gottes noch mehr sündigen, so mag das ihre Freiheit sein. Wenn sie jedoch am letzten Tag vor dem Herrn stehen, werden sie der Strafe der Hölle samt dem Urteil »Du bist ein Sünder« nicht entkommen. Deshalb hoffe ich, dass sie schnell glauben, solange das Evangelium noch verkündet wird und die Gemeinde, Gottes Diener und die Heiligen an ihrer Seite sind. Erlangen Sie die Sündenvergebung durch den Glauben. Predigen Sie anderen Menschen das Evangelium, nachdem Ihre eigene Seele zuerst gerettet wurde. Wie können Sie anderen sagen, Sie sollen an Jesus glauben, während Sie nicht einmal die Last Ihrer eigenen Sünde gelöst haben? Sie sagen, Sie seien trotz ihres Glaubens immer noch ein Sünder und leiden jeden Tag. Warum versuchen Sie, einen solchen Jesus zu predigen? Ich danke dem Herrn aufrichtig, der uns vollkommen von der Sünde befreit hat. Damit möchte ich die Botschaft abschließen.